Ja. Wollt ihr Vollmilch oder Sojamilch?
Sojamilch.
Sojamilch, okay. Sojamilch ist auch gut. Sag mal, hast du nicht warme Füße in diesen sibirischen Saunaschuhen?
Aber schau hier.
Ah, da ist ein Lüftungsschlauch hier drin. Okay, alles klar.
Diesen komischen Schnaps, den du mir mal von den Kanarischen Inseln mitgebracht hast, der ist auch immer noch da.
Hast du schon was getrunken eigentlich, Andreas?
Den komischen
Schnaps?
Ja, nee. Normal. Halt.
Das ist Post-Arbeits-Syndrom.
Okay, komm hier. Das war mein.
Jetzt haben wir ihn runter.
Ja, ich bin höllenmäßig zu spät, das tut mir total leid.
Das hört man ja.
Aber ich habe auch ordentlich gehupt und war monsteraggressiv.
Deswegen jetzt besonders gut drauf.
Ey, ohne Scheiß, da ist ein Typ, 500 Meter, ein Fahrradfahrer, 500 Meter mitten auf der Straße gefahren, weil er irgendwann mal links abbiegen wollte. Und da war irgendwie ein Stau hinter diesem Fahrradfahrer. Ich meine, da gehst du doch durchs Dach, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es aber nicht
hier raus. Das Anfang, die Katja muss.
So, also ich glaube, wir fangen jetzt mal an, weil Katja nämlich los muss. Machen wir eine Begrüßung.
Herzlich willkommen zum Küchenradio.
Ja, zu Gast.
Zu Gast ist
Thorsten König. Ich habe gehört, du sagst König. Also, nee, du hast auf dem Anrufbeantworter, sagst du, hier ist der Anrufbeantworter von Thorsten König.
Ja,
also ich würde sagen, Thorsten König, aber ja, du sagst König.
Ja, das ist so wie ich. Weil du aus China.
Weil du aus Baden-Württemberg bist.
Stimmt,
bist
du auch?
Nein. Ich weiß, dass man das
da ist es da so?
Da ist es so, da sagt man König in China, in Chemie. Aber das ist
König jetzt und China ist ja noch was anderes. König wird ja mit G geschrieben.
Der und? Was ist da der Unterschied?
Ja, der Unterschied.
Es wird beides wie ich ausgesprochen. Das ist ja das. Das wolltest ja du ja sagen mit deiner etwas schlaumeierischen Einwand.
Nee, ich habe mich ja nur gefragt, ob ich es wenigstens richtig ausspreche. Ja, ich will ja jetzt nicht sagen, hier unser Gast ist Thorsten König, das heißt aber er heißt König.
Falsch. Das heißt richtig oder falsch? Das ist total falsch. In unterschiedlichen Gegenden in Deutschland anders ausgesprochen.
Ja, aber Thorsten, wie heißt du, König oder König?
Du musst dich hier hinsetzen. Ich kann da nicht immer rüberlangen, das ist mir zu umständlich. Okay.
Also König.
Was ist das eigentlich?
Ja, oder Thorsten.
Genau, oder Thorsten. Thorsten, du kommst, kuschelt dich ein bisschen an mir ran hier. Genau. So, jetzt wieder.
Nach diesem Achäubusch, genau.
Das ist
kennst du diesen Ephedrin-Tee? Der ist ja legal, können wir drüber sprechen. Hä? Kennst du das?
Vielleicht ist da drin. Nee.
Nein, das
Räubusch, Zimt, Orangenschalen, Ingwer, Kardamom und Apfelfrüchte.
So.
Und wahrscheinlich ganz viel. Na.
Kannst du dich eigentlich daran erinnern, dass wir uns bei dieser Feier von Keinohrhasen getroffen haben?
Was soll denn? Ja, na klar.
Die war sein, ne?
Ja, aber die war gut. Ja. Ich fand die super. Also, die war deswegen gut, weil es für alle endlos Champagner gab. Und nur Champagner. Nichts anderes.
Ich habe mir noch Bescheid gesagt und ich war wieder krank.
Oh. Was hast du denn da gemacht?
Bist du überhaupt schön?
Ja, gerne.
Wir haben mit Till Schweiger zusammen die Filmmusik gemacht. Und den Hasen.
Der Hase, den habt ihr
produziert.
Das ist
eine große, große Erfolgsgeschichte. Ja,
ja, ich
weiß. Der ist gerade da, wo fast da, wo euer Kollege gerade ist. In China wird der produziert.
Aha.
Das muss ich jetzt mal erklären. Was für ein Hase? Also der Film Hase ist klar, aber welcher Film?
Der Hase ohne Ohren.
Ja klar, aber was habt ihr da gemacht, die Musik?
Musik? Gibst du mal einen Löffel?
Ja, klar.
Und was ist jetzt in Indien?
Hast du den Film gesehen überhaupt?
Nee. Nee,
ne. In dem Film, also die Hauptrolle, eine wichtige Rolle spielt ein Hase. Till Schweiger muss einen Hasen selber basteln und bastelt einen Hase ohne Ohren. Und die Kindergärtnerin, die ihm nicht wohlgesonnen ist, sagt dann, das ist doch gar kein Hase, der hat doch gar keine Ohren und das ist der Keinohase. Und der hat so eine Rolle und das wollte keiner wirklich anpacken und dann haben wir gesagt, lass uns doch den Hasen verkaufen, als Hase, zum Merchandising-Hase.
Ach so, okay.
Zur Musik.
Ja, aber ihr macht doch Musik, ihr macht doch kein Merchandising.
Nee, oder? Doch, wir machen Merchandising jetzt auch.
Also du kannst den Hasen übrigens bei Amazon. Die
ja, genau.
Das zum Beispiel.
Also, obwohl es und das ist dann die Erfolgsgeschichte schlechthin.
Der Hasen.
Wir haben jetzt 300.000 Hasen verkauft.
Fuck, in was für einer Zeit?
Doch,
in was für einer
Zeit? Auch unfassbar.
Hast du so in was für.
Oh, warte mal, Taro hat mal eine.
Aber apropos,
das Interessante daran ist, dass die Kinder den ja gar nicht so toll finden.
Genau.
Die Kinder finde ich nicht so toll, sondern die jungen Frauen, ja. Die glauben, die kaufen Till Schweiger, aber damit haben sie nur einen Hasen in der Hand.
Oder? Ohne Ohren.
Till Schweiger ohne Ohren.
Genau, Till Schweiger ohne Ohren.
Ah, deswegen geht das so gut. Aber wo wir schon von richtig gut gehenden Merchandising reden, ne? Nee,
wir wollen jetzt nicht über unser Merchandising. Wollen wir nicht. Echt nicht. Nee.
Das geht nämlich auch richtig gut, aber das nur am Rande.
Auf der Party, weil ich nämlich, ein guter Freund von mir hat da, ist Ausstatter, wie man sagt, oder Außenrequisit, ich kenne mich nicht so gut aus.
Ach, der hat für den Film das gemacht, oder?
Der hat für den Film gearbeitet, ja, und dann war er eingeladen und ich durfte auch mitkommen.
Als Begleitung.
Als Freund, ja, man darf ja auch mal Freunde. Ja. So, ne?
Plus eins.
Plus eins, war sogar plus zwei dann oder so.
Hm? Oh.
Ja. Also, oder? Nee, seine Freundin hatte irgendwie... war schwanger und wollte nicht in dieses verrauchte Ambiente.
Das stimmt. Das war ungewöhnlich, ne? Wir haben trotz Rauchverbot alles zugelassen.
Genau.
Deswegen war die Party, glaube ich, auch so gut, weil alle gekommen sind. Hat sich schnell rumgesprochen.
Die Party in der Zeitung. Also so, da wurden dann verschiedene Partys von der Berlinale kritisiert oder die haben dann irgendwie so einen Kommentar bekommen und diese Party wurde ausdrücklich gelobt. Ja, da habe ich mich noch sehr geärgert, dass ich ja nicht hingegangen bin.
Ja, aber wenn du mal eine Party machst und sozusagen ohne Ende Champagner ausschenkst, dann ist das einfach gut, weil das einfach für wahnsinnig gute Stimmung sorgt.
Ja. Wer hat die denn bezahlt? Habt ihr die bezahlt?
Den Champagner haben wir bezahlt, ja. Wobei,
das war wirklich
so viele Hasen. Nein,
so eine Flasche.
Also wir haben uns natürlich lange überlegt, ne? Champagner-Sponsoren findest du nicht, weil die sagen sich, ohne uns läuft nichts. Warum sollten wir das sponsern? Aber wir haben lange drüber nachgedacht und ich bin selber erstaunt, wie lange es gehalten hat. Ich glaube, bis zum Schluss, oder?
Und wie viel ist da draufgegangen, wie viele Flaschen?
Ich war nicht bis zum Schluss.
700 da. Flaschen.
700 Flaschen. Hm.
Ich glaub, das
sind 7.000 Gläser.
7.000 Gläser? Fachmann. Was kostet eine Flasche im Einkauf?
Oh, weiß ich nicht.
20 Euro? Ja. Ja, ist okay. Aber wir müssen mal sagen, was du machst. Vielleicht stellst du dich einfach selber mal vor.
König.
Okay, gut, dann haben wir das auch.
Der König.
Nee, du arbeitest bei Universal. Universal Deutschland. Was machst du da?
Bei Universal Deutschland bin ich sozusagen verantwortlich für sämtliches internationales Produkt.
Das heißt?
Heißt, alle Künstler, die bei uns direkt in Deutschland unter Vertrag genommen werden, sind nicht bei mir.
Okay, und das heißt?
Alle Musiker, die nicht aus Deutschland kommen.
Nein, du musst so sagen, also Universal ist weltweit aktiv und es gibt ja sogar Universal Thailand und Universal Philippinen, also nicht in jedem Land, aber in vielen Ländern. Und jedes Land ist genauso auf der Suche nach neuen, jungen, aufregenden Künstlern, wie wir es sind. Und wenn dann ein Künstler unter Vertrag genommen wird, zum Beispiel in Amerika, dann sind wir in Deutschland dafür zuständig. Es wird praktisch so innerhalb der Firma weitergegeben.
Wieso? Aber der macht erstmal einen Vertrag mit Universal Amerika, nehme ich an, ne?
Welt.
Also letztendlich ist es, was sie verhandeln, aber in der Regel versuchen wir natürlich einen Künstler für die Welt zu bekommen. Eminem, als er entdeckt wurde, wurde von den Amerikanern entdeckt, oder genau genommen von Dr. Dre, und dann haben sie zu gesagt, dich würden wir gerne unter Vertrag nehmen, aber nicht nur für Amerika, sondern für die Welt. Und dann kommen wir automatisch ins Spiel.
Macht ihr dann nochmal Einzelverträge mit denen? Nee. Oder?
Das ist alles abgedeckt. Gibt es einen Gesamtdeal zwischen den einzelnen Universal-Firmen und danach wird dann abgerechnet.
Und wenn, das heißt, wenn mit Eminem ein Vertrag gemacht wird oder wenn überhaupt mit einem Künstler, meinetwegen in Amerika oder auch in Deutschland ein Vertrag gemacht wird, dann gibt es die Option sozusagen nationaler Vertrag oder erstmal nationaler Vertrag und dann gucken.
Es gibt zum Beispiel Verträge, jetzt U2, die haben mit uns den Vertrag gemacht für die Welt ohne Nordamerika. Wollten Nordamerika selber machen.
Und was heißt selber machen? Was machen die da?
Da suchen die sich dann einen neuen Partner, ein anderes Label. Also bei Metallica ist es zum Beispiel auch so, Metallica ist in Nordamerika bei Warner und Rest der Welt bei uns, bei Universal.
Warum machen die das so?
Mehr Geld vielleicht.
Also haben die mit denen so ein extra Deal ausgehandelt und kriegen ein bisschen mehr Kohle.
Aber machst du denn auch, macht ihr denn dann von Deutschland auch Verträge mit Künstlern, die jetzt zum Beispiel in den USA sind, oder läuft das dann meistens über die USA?
Ja, das läuft schon, muss ich sagen, also gerade Amerika ist zu 99% Amerika. Also es ändert sich jetzt in letzter Zeit, weil der englische Markt so unfassbar stark ist, dass viele amerikanische Künstler ihren Vertrag in England abschließen. Also die Scissor Sisters sind zum Beispiel eine Band aus New York, wurden aber von unseren Amerikanern unter Vertrag genommen. Fratellis, weiß nicht, ob ihr die kennt, eine Indie-Rock-Band, Amerikaner, Vertrag in England. Also das häuft sich jetzt in letzter Zeit und es liegt daran, dass der englische Markt so unglaublich groß geworden ist.
Das heißt, dann machen die Amerikaner mit den Engländern den Vertrag?
Die Band direkt mit den Engländern für die Welt. Und dann ist es aber wieder bei Universal in Amerika. Also in ihrem Heimatland sind sie dann bei Universal, aber obwohl sie den Vertrag dort gar nicht gemacht haben.
Und wenn die in England einen Vertrag für die Welt machen, welche Rolle spielt ihr dann?
Wir machen sozusagen A&R, Marketing, Promotion für Deutschland.
Ah, okay. Ja? Also ihr macht dann nicht weltweit irgendwie sondern das, was sozusagen, wer bei Universal einen weltweiten Vertrag hat, den vermarktet ihr in Deutschland.
Genau.
Aha, okay.
Gut. Das ist in jeder Richtung so. Also wenn meine Kollegen, als ich noch Motor geleitet habe, hatten wir halt, wenn du überlegst, eine Band wie Rammstein zum Beispiel, die erlebt genau den gleichen Service in die andere Richtung. Ja, also Rammstein ist originär bei uns unter Vertrag genommen worden, aber in Frankreich macht es dann auch Universal Frankreich und nicht wir.
Die internationale Abteilung von Universal Frankreich.
Genau.
Aha, okay.
Das heißt, du machst eigentlich gar keine Verträge sozusagen.
Wir machen schon, also es gibt schon die Ausnahmen. Also wir haben zum Beispiel Muse, eine englische Band, haben wir mal für Deutschland, Österreich, Schweiz direkt unter Vertrag genommen. Die Kollegen von Polydor damals haben Aha. Also es gibt diese Ausnahmen. Tendenziell sind es eigentlich eher skandinavische Bands. Aber 95% sind es deutsche Bands.
Und wenn so Bands einen Vertrag mit euch machen, ist das so ein All-Inclusive-Paket, so ein Rundum-Sorglos-Ding? Also ihr mietet die Studios, ihr organisiert den Produzenten, ihr macht die CD-Pressung, ihr macht den Vertrieb, ihr macht die Konzerte, ihr macht die Werbung. Ist das so ein Rundum-Sorglos-Ding oder wie muss man sich das vorstellen?
Also die Geschichte ist alles, was mit Musik zu tun hatte. Ne? Also kein Merchandising, kein Touren. Kein Sync, also Werbung, Sponsoring, sondern wirklich originär die Aufnahme, der Weg dorthin, das Songschreiben, das Produzieren der Songs im Studio bis hin das Produzieren der CDs und dann Vermarktung und Promotion. Das war das Paket, das wir normalerweise immer mit Künstlern abgeschlossen haben und dann für die Welt. Aber da gab es dann über die Jahre hinweg auch Veränderungen. Es gab dann halt Künstler, je erfolgreicher sie geworden sind, die halt alles selber produziert haben und dann mit dem fertigen Master angekommen sind und gesagt haben, ich will jetzt keinen Künstlerdeal mit dir machen, sondern ich mache einen Lizenzdeal. Sprich, mein fertiges Produkt, gib mir einen Vorschuss.
Und ihr vertreibt das dann?
Und wir vertreiben das und machen Marketing. Und der nächste Level ist dann nur ein Vertriebsdeal. So jemand wie zum Beispiel die Ärzte, die sagen, wir machen alles selber, wir brauchen von euch eigentlich nur noch die Vertriebsleistung. Und das ist dann ein Vertriebsstil. Und dementsprechend verteilen sich natürlich auch die Lizenzen.
Und wie entwickelt sich das so? Weil man liest ja immer beispielsweise, dass Konzerte für viele jetzt wichtiger werden. Madonna hat quasi bei so einem Konzertveranstalter in den USA einen Vertrag unterschrieben und macht jetzt alles quasi mit denen. Radiohead, macht alles selber gemacht, alles übers Internet vertrieben. Also das differenziert sich ja immer so weiter aus. Mhm. Ne? Einige machen alles selber, andere gehen zu Konzertveranstaltern. Wie ist da bei euch der Trend? Was macht ihr für Verträge?
Naja, deswegen meinte ich Geschichte. Unser Ziel ist es jetzt, sag ich mal so, das Unwort des Jahres, 360-Grad-Verträge abzuschließen. Sprich Merchandising, Touring, alles mit. Die Argumentation von unserer Seite ist, dass wir Künstler groß gemacht haben und dann verdienen sie irgendwann mal zum Teil auch wirklich viel mehr Geld mit Merchandising und mit Live-Auftritten. Aber da haben wir überhaupt nicht mehr teilgenommen an den Einnahmen.
Ist das so eine Reaktion auf diese Bewegung? Also, dass man sagen kann, okay, Madonna und Radiohead, die können sich das jetzt leisten, quasi selbstständig zu machen, weil ihr Name so riesig ist, dass sich das quasi wie von selbst verkauft. Und ihr argumentiert, naja, ihr seid aber nur so groß, weil wir bisher das Marketing gemacht haben.
Also man muss sagen, also es passiert, da hast du vollkommen recht, es passiert ganz viel. Ne? Die Eagles zum Beispiel haben in Amerika ihr Master genommen und sind zu Walmart gegangen und haben ihren Master an Walmart verkauft für 28 Millionen. Und nicht an ein Label, sondern direkt an Großhändler. Also so wie wenn jetzt hier jemand zu Saturn Media Markt gehen würde.
Was war der Hintergedanke, deren Hintergedanke?
Der Hintergedanke war, viel Geld zu bekommen und keine Promotion, keine Verpflichtung zu haben. Und sie haben es damit praktisch, im Grunde genommen haben sie es akzeptiert, dass sie einen eindimensionalen Vertriebskanal haben, nämlich nur über Walmart, kein iTunes. Das war dann damit alles geblockt, weil Walmart sich das exklusiv eingekauft hat. Aber es war egal, weil Walmart ihnen so viel Geld gezahlt hat, das hätten sie wahrscheinlich über normalen Vertrieb gar nicht verkauft.
So. Was ist das denn eigentlich? Also das ist ja mal überhaupt die These, die man da erstmal voranstellen muss, dass man sagt, man verdient weniger Geld eben durch den Verkauf von CDs, nehme ich mal an. Das ist irgendwie einer der großen Gründe, warum man jetzt mehr auf Konzerte setzt und auf eben Merchandising und so. Aber rechnet sich das denn überhaupt schon? Stimmt das? Also klar sind Live-Acts sozusagen wichtiger geworden, aber bringen die denn wirklich das ein, was man sozusagen auf der anderen Seite verliert, ja?
Also bei uns ist ja, wir fangen jetzt erst an, das Live-Business, Universal hat Sanctuary gekauft, innerhalb von Sanctuary ist eine komplette Firma mit Merchandising, Management, Label in UK, da haben wir jetzt auch ein paar Tourveranstalter, also wir haben Agenten, so nennt man das, hält das Geld erworben und müssen das, die Zahlen haben wir jetzt noch gar nicht, aber im Grunde genommen muss man sagen, die großen Live-Firmen, Live Nation, die jetzt zum Beispiel Madonna unter Vertrag genommen haben, oder auch die Anschütz Group, die jetzt gerade diesen großen Dom in Berlin bauen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, direkt bei uns eigentlich gegenüber. Das sind, die leben durch die Venues. Die kaufen sich Venues.
Was heißt das?
Die kaufen, also der O2 Dom gehört jetzt nicht O2, sondern O2 ist halt der Hauptsponsor, sondern der Dom gehört der Anschütz Gruppe. Die haben zum Beispiel das Staples Center in L.A., wo die L.A. Lakers spielen. Den gehört der O2 Dome in London. Die haben weltweit, ich weiß nicht wie viel, aber in die hohen Hunderter Venues gekauft, kaufen sich dazu Sportmannschaften.
Also Veranstaltungsorte.
Genau, die haben Veranstaltungsorte gekauft. Und verdienen damit wirklich Geld.
Indem sie das auch vermieten an andere für andere.
Sie vermieten es nicht nur, sondern sie bauen es im Grunde genommen aus. Also sie haben jetzt zum Beispiel in Berlin, haben sie die Eisbären Berlin gekauft. Und gekauft heißt, denen gehört das Merchandising, alles drumherum. Und das wird dann komplett vermarktet. Und parallel ziehen sie halt in die Halle Künstler rein und ein Großteil der Einnahmen bleibt dann hängen. Das sind meistens keine klassischen Mieten oder so, wie man sich das vorstellt, sondern prozentuale Gewinnbeteiligung.
Das heißt, ihr müsstet eigentlich selber solche Orte schaffen?
Also die Frage ist, ja, die Frage ist natürlich, sind natürlich sehr, sehr hohe Investitionssummen. Das ist, glaube ich, der Zug ist, glaube ich, ein bisschen abgefahren. Wobei Vivendi schon viele Immobilien hatte. Ist ja unser Mutterkonzern. Aber eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, um deine Frage zu beantworten, ist, dass das Touring ist nicht so, als wenn das jetzt boomen würde. Dass die CD-Verkäufe runtergehen und das Live-Business boomt. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Business. Weil du hast dann irgendwann mal einen oberen 5%, wo dann wirklich viel Geld verdient wird. Aber auf kleineren Bands und kleinere Konzertveranstalter, denen geht's genauso. Für die ist die Situation genauso schwierig wie für kleine Labels.
Also ich will noch mal so eine ganz offene Frage stellen. Also wir sind jetzt schon so ein bisschen so in Medias Res gegangen, aber mich würde einfach noch mal interessieren: Kannst du mal aus deiner Sicht so die Entwicklung auf dem Musikmarkt beschreiben in ein paar Sätzen? Also so die ganz großen Trends, klar, von denen haben wir schon gehört, ne? CD-Verkäufe gehen runter, der Anteil an Online-verkaufter Musik nimmt zu, Live-Acts sind irgendwie angesagter. Es gibt so eine Ausdifferenzierung, dass nicht mehr dieses All-Inclusive-Verträge mit großen Majors gemacht werden, sondern einige große Stars sich komplett absondern. Mhm. Kannst du mal versuchen, so als Experte aus deiner Warte für Leute, die sich nicht tagtäglich mit diesem Musikmarkt beschäftigen, mal so ein Bild zu zeichnen?
Naja, also über allem schwebt natürlich das, würde ich mal sagen, so das Damoklesschwert des Internets. Also das ist einfach für uns ein riesengroßes Problem.
Jetzt nur mal ganz kurz, das Internet allgemein, also ich meine, über sowas wie iTunes verdient ja auch Geld.
Also man muss sagen, es hat sich leicht verschoben, aber es sind immer noch 92% jeglichen Konsums von Musik im Internet ist immer noch, wie man es immer so schön sagt, illegal.
Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Riesenpunkt.
Ja. Also mich interessiert daran eigentlich, dass es hat ja so Entwicklungen immer gegeben. Es muss ja nicht so tun, als sei es was Neues. Das Internet ist ja nur ein Weg, sagen wir mal, Musik, die man bezahlen muss, illegal zu kopieren und dann zu vertreiben. Das hat es ja in den 60ern auch gegeben. Irgendwann wurden diese kleinen Kassetten-Tapes irgendwie eingeführt. Dann konnte das jeder zu Hause machen. Es gab riesige Märkte entstanden mit Bootlegs und so. Wie hat die Musikindustrie damals darauf reagiert und warum lernt man nicht daraus?
Lernt man. Also ich glaube, das Problem der digitalen Revolution ist, dass es fast keine physische Arbeit mehr bedeutet. Ne? Also als ich auch früher noch von CD oder von Vinyl aufgenommen habe, da habe ich irgendwo meine Lautsprecher hingestellt und dazwischen den Tape-Recordern auf Recording gedrückt und nachher hat es nicht so toll angehört. Du hast jetzt heutzutage perfekte Qualität, du kannst es überall in Sekundenschnelle hinschicken. Also die Multiplikation, sage ich jetzt mal, illegal aufgenommene Musik zu verbreiten, ist einfach so unfassbar groß. Und man muss sich die Frage stellen, ob es immer so schlau war, immer dagegen zu gehen. Es ist natürlich wirklich so, dass du wirst es nicht verhindern. Wenn du eine Straße im Internet zumachst und vielleicht dich auch noch darüber freust oder so, dann sind 1000 Millionen andere Straßen aufgegangen. Ich glaube, was wichtig ist, und das geht dabei so ein bisschen verloren, weil dann die Plattenfirmen immer so ein bisschen als Boomern dargestellt werden. Und deswegen finde ich zum Beispiel das, was Radiohead gemacht haben, nicht gut. Der Prozess, bis das Kunstobjekt Musik entstanden ist, ist ein ganz langer. Mhm. Und den sehen ganz viele Personen nicht, weil sie ihn vielleicht auch nicht kennen oder verstehen. Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass ein Schriftsteller lange, lange an einem Manuskript arbeitet, um sein Buch fertigzustellen. Ein Maler braucht lange, bis er ein Bild gemalt hat. Genauso lange brauchen Musiker auch. Also es ist nicht so, dass die Musik innerhalb von 24 Stunden entsteht und dann, was Radiohead so macht, hier, umsonst für euch, zahlt doch, was ihr wollt. Ja. Gibt den Leuten nach draußen so ein bisschen die Message mit, ist nicht so richtig viel wert, was ich hier geleistet habe. Und das finde ich schade. Und das ist ein grundsätzliches Problem, natürlich, dass die Musik beliebig geworden ist, dass der Prozess dahinter nicht entstanden ist. Deswegen finde ich, dass wir neue Wege gehen müssen. Wir müssen das genau untersuchen. Es ist trotzdem nicht rechtens zu sagen, es ist halt nun mal so. Also die Leute müssen schon sich im Klaren sein, dass wenn du jetzt ein Musiker wärst, ne, wenn du wirklich Musik betreibst aus Leidenschaft, dann bedeutet es in der Regel, dass du nicht viel Zeit hast, um nebenbei noch anderes Geld zu verdienen.
Und du appellierst jetzt ja quasi an die Moral der Nutzer zu sagen, es ist eigentlich was wert, deswegen müsst ihr ja was kaufen. Aber das ist ja klar, dass das nicht fruchten wird, weil egal was man für eine Moral vor sich herträgt, wird man am Ende immer versuchen, es so billig wie möglich zu bekommen für sich. Ich frage mich ja, zum Beispiel bei Büchern ist es ja so ähnlich, dass eigentlich man kauft nur diesen Träger und das geistige Eigentum ist ja immer schon eigentlich sozusagen, das kann man ja nicht erwerben, sondern man kauft eben diesen Träger. Und man kann Bücher auch schon lange kopieren oder irgendwie gebraucht kaufen, trotzdem werden immer noch Bücher verkauft. Also Verlage machen das auch so, dass es ihnen gelingt, eben dieses stoffliche Ding zu verkaufen für 24,90 €.
Ja, aber ich finde ja was anders. Ich finde, so ein Buch ist irgendwie so, das ist viel komplizierter als eine CD. Eine CD oder irgendwie Musik, die
dann. Aber der Punkt, den ihr euch doch anhören müsst, ist doch der. Es gibt dieses neue Vertriebsmedium, diesen neuen Vertriebsweg Internet. So, den gibt's jetzt seit 15 Jahren. Jetzt, seit 1 Jahr, seit 2 Jahren, entwickelt die Musikindustrie, sagen wir mal, innovative oder noch nicht mal seit 2 Jahren, Vertriebswege. Flatrates für ein Handy. So, du kaufst ein Handy und hast irgendwie da für 10 Euro im Monat oder so, kannst du dir beliebig viel Musik runterladen. iTunes funktioniert ohne Ende. Hat sich nicht die Musikindustrie ausgedacht, haben sich andere ausgedacht. Mhm. So, das heißt, ja, es sind neue Geschäftsmodelle gefragt. Und B, ja, es gibt sie aber auch, wenn man sich Mühe macht, sie zu entwickeln. Und die Frage ist jetzt, warum hat die Musikindustrie, die doch irgendwie da am Kern sitzt, so lange gebraucht, um sich für diesen sehr reizvollen Vertriebsweg, den alle nutzen wollen, ein Geschäftsmodell zu überlegen?
Ja, muss ja sagen, wir haben ja vor 6 Jahren, glaube ich, oder sogar vor 7 Jahren, haben wir schon ein eigenes Download-Portal gelauncht. Das scheitert jetzt vor allem in Deutschland. Mag nicht in allen Ländern so sein. Japan ist zum Beispiel eine andere Erfolgsgeschichte. Aber in Deutschland scheitert das am Kartellrecht. Wir dürfen nicht zusammen eine Plattform aufbauen, weil das dann marktkontrollierend ist. Du darfst es nur machen, wenn du alle drin hast. Ne, alle an einen Tisch zu bekommen mit allein, was weiß ich, 200 Indies ist extrem schwierig, hat bisher nie funktioniert. Und dann, das müssen wir uns auch selber an der Nase ziehen, sind es natürlich auch die Befindlichkeiten. Wenn Universal einen Vorstoß wagt, dann ist die Konkurrenz sind die Ersten, die sagen, ohne uns ist ein Problem. Du kannst nur, wenn du zusammen an einem Strang ziehst und zwar in dieselbe Richtung, kannst du gewinnen.
Aber jetzt geht's. Jetzt sind die 4 Majors da und verkaufen sogar DRM-freie Musik bei Amazon.
Ja gut, aber das ist trotzdem sind Plattformen, die nicht durch uns entstanden ist. Amazon ist selbst entstanden. Steve Jobs, was er mit iTunes geschaffen hat, ist eine ganz andere Erfolgsgeschichte. Da hast du ja vollkommen recht, es gibt keine von uns originär gelaunchte, funktionierende Website oder Downloadportal. Außer in Japan. In Japan haben, weil es da dieses Kartellrecht nicht gibt, haben sich 3 Majors und 2 Indies zusammen, unter anderem auch Universal, zusammengeschlossen und machen Label Mobile und da hat iTunes zum Beispiel nur 10% Marktanteil.
Und an iTunes verdient ihr ja kaum. Was ist denn eure Idee?
Wie soll es denn?
Das ist 80%. Ah, ja. Also Universal, das Plattform, das ist nicht nur Universal.
Aber wie ist denn jetzt eure Idee? Wie soll es denn weitergehen? Also bei iTunes, da klagt die Musikindustrie, da kriegen wir von dem Kuchen zu wenig ab. Bei anderen Plattformen wird das nicht wesentlich anders sein.
Ja. Also die Zukunft ist, und deswegen hast du mit dem Buch nicht ganz Unrecht, ist, du musst die CD an sich muss als Verpackung, so wie am Anfang das gebundene Buch rauskommt, muss einen neuen Wert schaffen.
Das ist genau das, was ich meinte. Also man müsste noch da sich was ganz Neues wahrscheinlich ausdenken. Irgendwas Haptisches, was man auch nicht so nachmachen kann.
Nein. Musik immer noch hören.
Ist zum Beispiel, also ich gebe euch ein gutes Beispiel.
Ein schönes Buch kaufst du dir auch nicht, könntest du dir jetzt auch von mir kopieren. Ja? Das kaufst du dir als Buch, das ist diese 30, 40 Euro wert, weil du das halt so haptisch haben willst, anfassen, riechen, das Design und so.
Ja, aber steigt man doch total ins Luxussegment ein dann irgendwie. Also was dir dann vorschwebt, ist ja dann so wirklich die goldene CD, stellt und die irgendwie so ein...
Die CD soll ja nicht teurer werden, als sie jetzt ist. Was weiß ich, 20 Euro oder was es sind? Oder 16? Und dass du eben dafür etwas bekommst, was du nicht einfach so dir kopieren kannst. Du kannst dir weiterhin die Musik kopieren, aber du hast eben diese CD.
Davon können die nicht leben. Guck mal, das ist wie mit den Fotobüchern jetzt. Und der Punkt bei der Musik ist auch, weißt du, diese Medienwechsel von Kassette und Platte und CD, hat nicht stattgefunden, weil es irgendwie ein tolle, viel besser klang oder so wahnsinnig viel technisch geiler war. Es ist einfach wesentlich einfacher zu handhaben. So ein Song auf dem MP3-Player, du kopierst ihn von hier nach da, du kannst ihn überall hören. Mit einem Buch ist das anders. Es gibt noch nicht so das digitale Buch, was irgendwie wirklich schön und einfach und toll zu handhaben ist. Es gibt so digitale Bücher, wo du was drauf lesen kannst, aber das ist noch nicht so weit wie Musik hören. Das ist einfach so unendlich praktisch, eine digitale Musik zu haben, während es bisher noch nicht so unendlich praktisch ist, ein digitales Buch zu haben.
Ich finde zum Beispiel, also eine von den Platten, die ich mir früher so gekauft habe, war hier diese Beatles-Sachen, Rotes und Blaues, irgendwie diese Doppelalben. Da war mir das damals auch wichtig, dass man das Ding selber hatte, mit den Bildern und den Platten und auch der Geruch davon und das Anfassen. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du es auf Kassette aufgenommen hast.
Das glaube ich gerne, aber du hast natürlich was geholt, so eine Premium-Pack-CD.
Ja, ich wollte eigentlich was anderes zeigen. Es gibt nämlich... Es gibt schon Erfolgsgeschichten. Also Trent Reznor, Nine Inch Nails ist zum Beispiel Hat sich aus Universal rausgeklagt und hat sein letztes Album selber nur über seine Webseite verkauft. Der hat wie Radiohead die waren glaube ich 12 Songs oder so vom Album für umsonst, zahl so viel du willst, angeboten. Dann hat er ein Paket gemacht, das ist so ein bisschen wie das hier.
Also das muss ich kurz beschreiben, das ist so eine Nirvana-Box mit vier CDs. So
Buch.
Dickes Booklet, also nicht nur ein Booklet, sondern wirklich so ein Breitband.
Das ist nicht das Beste, aber er erzählt halt so ein bisschen die
in dem Booklet
Geschichte.
Ist so ein bisschen auf 80er-Jahre-Layout gemacht und so. Also eine Premium-Box.
Genau. Ne? Was er dann auch gemacht hat, er hat ein Produkt für $150 kreiert, hat es auf 3000 Stück limitiert und hat es innerhalb von 2 Stunden verkauft. Es waren 450.000 Dollar Umsatz für ihn. Mhm. Direkt als Künstler. Weil er wusste, dass er weltweit wahrscheinlich mindestens 3000 Fans hat, Hardcore-Fans. Und der Weg geht dahin, zu sagen, man kreiert ein wirklich tolles Produkt. Und das ist natürlich auch die Aufgabe, dann keinen Schrott zu produzieren, das teuer ist, sondern ein wirklich hochwertiges Produkt, weil es wird immer, wie du schon gerade gesagt hast, Fans geben, die das Produkt haben wollen.
Aber ist da dann nicht der Reiz, dass es eben direkt vom Künstler kommt? Das ist ja wie signiert. Das ist ja wie eine limitierte Auflage von einem Fotografen.
Aber es gibt zum Beispiel in Rammstein, also es kommt immer, da ist es wichtig, wie es verfügbar ist. Ist denen egal. Also das Rammstein-Buch hat zum Beispiel 100 Euro gekostet bei Amazon, haben wir 25.000 Stück verkauft. Und dann ist es natürlich so, was ich damit sagen will, ist, wir werden es nicht verhindern können, dass pro CD-Tonträger, pro Künstler die Verkäufe der physischen CD runtergehen werden. So wie es im Moment aussieht, wird digital das auch nie jemals auffangen. Jedenfalls nicht der legale digitale Vertrieb. Und das Weitere ist ja, im digitalen Vertrieb hast du auch nicht die Marge wie im physischen.
Also das bin ich
das eine heißt, ganze Zeit. Du musst einfach schauen, wie kriegst du das Produkt. Und dann ist der nächste Step vielleicht wirklich zu sagen, wie beim Buch, ich weiß es gar nicht, wie es bei einer Literatur ist, aber nach 3, 4, 5 Monaten kommt dann die Taschenbuchausgabe. Und die ist dann wirklich so aggressiv günstig, in der Ausstattung minderwertiger, sage ich mal eindeutig minderwertiger, dass sich das immer noch lohnt, aber dann können wir diese Preise auch tragen.
Aber das ist sozusagen, das finde ich ganz interessant, weil es geht hier sozusagen um den Vertrieb eines physischen Produkts im digitalen Zeitalter. Und das hatten wir ja auch bei dem Buch zum Beispiel. Wir waren neulich bei so einem Kunstbuchhändler und der sagte auch, das, was richtig funktioniert, ist so ein richtig teures High-End-Liebhaber-Ding. So, und das ist bei euch auch so. Und das finde ich auch überzeugend. Das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Aber die interessante Frage ist ja, was macht man, wie verkauft ihr digitale Musik? Wie geht ihr mit diesem digitalen Segment um? Ihr könnt sagen, okay, wir machen weiter CDs. Die laufen so wie bisher nicht, sondern wir müssen sie aufwerten und dann kriegen wir auch mehr Geld dafür und können dann mehr Umsatz generieren. Aber gleichzeitig gibt es ja diesen riesigen Markt des digitalen Vertriebs. Und was ist eure Antwort darauf?
Na gut, erst einmal ist ja der digitale Vertrieb, der ist jetzt iTunes. Das Problem, das wir mit iTunes haben, ist eher ihre Marktbeherrschung. Dadurch, dass sie so teilweise bis zu 90% Marktanteil im Markt haben. Der Vertrieb an sich, die Zusammenarbeit mit iTunes funktioniert sehr gut. Ne? Also ich glaube, jetzt zu versuchen, sowas wie Apple zu kreieren, ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil iTunes, und das ist ja auch das Interessante, dass es immer noch pro iPod 100, 200 Songs wirklich gekauft worden sind. Die meisten leben oder hören Musik von ihrem iPod, was sie über ihre CD-Sammlung auf den iPod gespielt haben. Also es ist jetzt noch nicht so, dass es unglaublich abgeht.
Ja, ich verdiene ja schon ganz gut. Und ich meine,
funktioniert das überhaupt mit iTunes, diese Verträge, die ihr da habt? Können die das also wie so ein ganz normaler Laden kaufen, die quasi die Rechte, die Musik zu verkaufen? Also und warum sagst du dann, ihr kriegt zu wenig von denen zurück?
Das Problem ist, dass du die CDs, also jetzt, wenn man Track-Business betrachtet, weil Alben verkaufen wir bei iTunes wirklich noch keine. Also ich kann ein Beispiel geben. Nelly Furtado hat 1 Million Alben, physische Alben in Deutschland verkauft und 30.000 Alben bei digital. Das ist so das Verhältnis bei so einem großen Thema. Was wir natürlich sehr viel verkaufen, sind einzelne Songs. da ist iTunes, auch Vodafone, ganz weit vorne.
Was kriegt ihr denn da pro Song?
Und da ist es halt, da bleibt es halt übrig, wenn du das runterrechnest, bleiben dann halt irgendwann mal 30 Euro Cent. Und das ist natürlich im Vergleich zu dem, was früher eine Maxi-CD eingebracht hat, hat sich das auf einmal, hat sich gravierend verändert. Das sind einfach die Veränderungen.
Digital. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie
kann man von iTunes nicht mehr verlangen? Also ich meine, die sind doch angewiesen, dass ihr die Musik zur Verfügung stellt.
Das ist das Problem, wenn du, das ist das gleiche wie im Mediamarkt Saturn, bei iTunes ist es noch schlimmer. Wenn du einen Händler, einen Partner hast, der 90% des Markts abdeckt, dann bestimmt er den Preis.
Dann kannst du sagen, entweder ich will online was verkaufen, dann muss ich zu iTunes und wenn die mich nicht wollen, ja, dann stehe ich da. Und deswegen
macht ihr ja mit der Marktbeherrschung ist eher so das Problem.
Aber deswegen macht ihr doch mit Amazon diese
Deal. Ja, wir unterstützen Aktionen von Amazon. Wir unterstützen, es wird auch nicht nur Amazon sein. Nokia hat das Portal gestartet. Das ist noch sehr ruhig, aber auch die werden dort angreifen. Ne? Vodafone ist zum Beispiel in Deutschland sehr, sehr erfolgreich mit ihrem Download-Shop.
Was machen die? Ist das ein normaler Download?
Das ist genau das Gleiche. Also man kann eigentlich, im Grunde genommen ist es nichts anderes wie ein Saturn-Mediamarkt. Amazon funktioniert online, Vodafone funktioniert übers Handy und iTunes digital auch über einen Computer, auch über online. Aber es sind alles, für uns sind es, wenn man sie so betrachten, sind es alles ganz klassische Händler.
Und gibt es denn noch so, also es gibt diese Flatrate-Idee, es gibt diese Händler, die stückweise digitale Songs verkaufen, entweder mobil oder stationär. Was gibt es denn noch so für Vertriebsideen? Was schwebt euch da noch so im Kopf rum, wie ihr eure Produkte loswerden könnt?
Du kannst dir natürlich überlegen, wenn du dir anschaust, wie Facebook, MySpace funktioniert, wie sich Leute da auch, muss man ja sagen, die Hände verbrennen, nicht diejenigen, die es gemacht haben, das ist schlau. Aber wenn dann Microsoft 1,5% von Facebook für hunderte von Millionen Dollar kauft.
200, glaube ich.
Oder auch, das gleiche ist ja mit MySpace und YouTube auch passiert. Und sie jetzt langsam merken, dass es schwierig wird, das in Geld umzusetzen, kann man sich überlegen, was wäre denn zum Beispiel, wenn man den Wunsch des Konsumenten, die größtmögliche Freiheit an Kommunikation im Netz zu haben, und zwar kein DRM, das gibt es auch schon nicht mehr, aber Peer-to-Peer, schnellste Möglichkeit, ich möchte von meinem Handy auf meinen Computer zu meinem Freund, auf meinem Blackberry, ich möchte Musik-Entertainment-Produkte schieben können, verschieben können, weiterschicken können. Wenn man das akzeptiert, dann eine Käseglocke nimmt, und drüber stülpt über einen besonderen Markt und sagt, ich grenze es draußen ab, aber innen drin lasse ich auf einmal alles zu. Sprich, du bezahlst einmal, zum Beispiel pro Monat, um reinzukommen und dann bist du drin und kannst alles konsumieren.
Und was heißt drin? Wo ist draußen? Wo läuft die Grenze?
Naja, drin wäre dann, also die Grenze verschiebt sich natürlich, je nachdem, wie viele Konsumenten sich entscheiden, reinzukommen. Aber du musst dir das so vorstellen. Bei Premiere oder Sky im Fernsehen funktioniert das so, willst du Bundesliga-Konferenz anschauen, musst du Premiere kaufen. Ne? Dann bist du drin und dann hast die größtmögliche Freiheit. Kannst rumseppen, verschiedene Kameraeinstellungen, Konferenzschaltung, jedes Spiel im Einzelnen. Du kannst, wenn du draußen, also wenn du ARD anguckst, musst du dir die Werbung anschauen, kriegst nur Teile der Spiele, zeitverzögert. Und das Gleiche kann man sich auch überlegen, wenn wir jetzt, und das ist de facto etwas, was Vivendi, wo Vivendi auch schon vorbereitet, und das ist wirklich, finde ich, eine ganz, ganz tolle Plattform. Funktioniert so ein bisschen wie das iTouch von das iPhone mit der Touchscreen. Du hast die Chance, du hast ein Portal, du hast eine Oberfläche, so wie Facebook, wo du dich selber definierst, wo du Freunde definierst, wo du Entertainment-Produkte reinziehst. Ne? Also das kann alles sein. Du kannst jemanden auf der Straße filmen und in dem Moment, wo du es filmst, alles ist so connected, dass es automatisch auf deiner Oberfläche zu Hause ist. Du kannst das dann wie ein File, ziehst du einfach auf den Icon von deinem Freund, in dem Moment hat er das auf seinem Handy. Das heißt, alle, die in dieser Community leben, können unendlich, der muss in der Community, können miteinander kommunizieren. All das, was wir versucht haben zu verhindern, was ja eigentlich gar nicht geht, sprich diese existenten Datenverbindungen zu kappen, zu blocken, das lösen wir.
Aber was sind das für Formate, die da getauscht werden?
Die Leute, die da mitmachen, alle Mitglieder sind sozusagen. Du kannst es nicht austauschen mit.
Also der muss natürlich auch einen wirtschaftlichen folgen natürlich einen wirtschaftlichen Zweck. Und der ist zu sagen, wie bei Premiere auch, um da reinzukommen, zahlst du zum Beispiel 3, 4, 5 Euro im Monat.
Also das ist so eine Art Facebook, wo du dich anmeldest, du zahlst deinen monatlichen Beitrag und alle, die sozusagen in diesem geschlossenen Raum drin sind, können Musik, Filme etc. tauschen untereinander.
Genau, können sich das angucken.
Und was ist das für ein Format, was da getauscht wird? Sind das offene Formate oder ist das mit...
Offene Formate, da gibt's, also es gibt, der Künstler an sich entscheidet, wie er es begrenzen will, nicht wir. Also wenn jetzt zum Beispiel Quentin Tarantino, also es ist nur ein Beispiel, Quentin Tarantino produziert für uns einen Kurzspielfilm für ein Handy, digitales Handy, ne? Und wir haben das exklusiv da drin. Und er sagt, ich will aber, dass jeder User das nur 5-mal anschauen kann oder nur 5-mal weiterschicken kann. Dann kann man das so eingrenzen. Aber eigentlich ist die Aufgabe immer zu sagen, alles, was da drin ist, kannst du anschauen, kannst du weiterleiten, guck mal, was ich da habe.
Kann ich das dann auch auf meinen Rechner laden und quasi Leuten weitergeben, die außerhalb des Portals, die nicht im Portal Mitglied sind?
Nee, nur in du musst in der Community drin sein.
Also das ist doch so eine Art Rechte-Management da drauf.
Es ist, wie gesagt, es ist die Mauer wird außenrum gedreht, innen drin nicht.
Wie stellt man sich denn sowas technisch vor? Das wird dann irgendwie verschlüsselt oder wie? Genau. Also sobald man nicht Mitglied ist, kann es nicht öffnen.
Es gibt bestimmt auch wieder Leute, die es knacken können, genauso wie viele Leute Premiere knacken können. Aber die Idee dahinter ist halt zu sagen, ihr wollt die bestmögliche Kommunikation untereinander, die geben wir euch. Weil selbst mit Facebook, wenn du da was hochlädst, und es ist jetzt alles zeitverzögert, du musst Applikationen runterladen, du musst sie installieren, du hast auch da ein Rechtemanagement. iTunes, Steve Jobs, ist das bestfunktionierende DRM-System. Weil wenn du dir bei Musicload ein MP3 kaufst oder funktioniert das nicht auf deinem iPod.
Also das heißt, auf DRM wollt ihr einfach nicht verzichten? Auf DRM wollt ihr nicht verzichten?
Nein, wir machen kein DRM mehr. DRM steht ja nur dazu da, dass du Datenaustausch begrenzt. Ne? Bei Steve Jobs würde DRM...
Weißt du, was DRM ist? Ich weiß auch nicht. Achso, digitales Rechtemanagement. Also, dass du eine Datei sagst, du darfst nur 5-mal kopiert werden oder du darfst nur auf diesen und diesen Geräten abgespielt werden. Also, du kannst einfach nicht mit der Datei machen, was du willst.
DRM jetzt im Beispiel Fall von iTunes ist dann so, dass man das nicht mehr als 3-mal
kopiert. Wir können über DRM reden, aber es ist de facto so, dass es nur in der Apple-Welt funktioniert. Ne? Du kannst nicht vom iPod versuchen, auf dein Nokia-Handy was. Das geht nicht.
Du kannst ja nicht mehr damit arbeiten. Also du kannst es noch nicht mal in dein Schnittsystem überziehen.
Das hat er extrem schlau gemacht. Und weil das Produkt so unfassbar sexy ist, redet keiner darüber. Und er sagt dann immer, es muss alles DRM-frei sein. Aber was ich sagen will, ist, das Ziel ist es dann schon zu sagen, man lässt das zu, was offensichtlich der Konsument will. Aber wir müssen natürlich... für das Produkt, das wir generieren, das wir produzieren, müssen wir auch einen Wert, nicht nur einen Wert schaffen, sondern auch bezahlt werden.
Aber das kriegt ihr doch. Also ich versetze mich jetzt immer wieder in die Argumentation dieser Leute, die halt sagen, alles frei. Also ne, kein Rechtemanagement, wir haben unsere Tauschbörsen, die werden genutzt und wir kaufen einen Song und die Leute kaufen ja auch Songs offensichtlich, sie bezahlen dafür auch Geld. Aber sie wollen... 5%.
Nee? 5%. 95%. Zahlen nix.
Gut, dann sagen sie, weil wir den nicht machen können, was wir wollen. Oder?
Ja, aber ja.
Weil sie es auch umsonst haben wollen. Das ist doch das total große Problem im Internet, ist doch, dass es so eine komplett, also das ist jetzt mal meine Ansicht, das gilt ja auch für Journalismus oder für irgendwelche, ja gut, dann sind wir wieder beim Journalismus, aber ich meine, es geht jedenfalls darum, dass natürlich Qualität ab einem gewissen Punkt dann irgendwie mal Geld kostet und das offensichtlich in diesem Internet, also durch diese Internetkultur, ob das nun gut oder schlecht ist, sich schon so ein Gedanke breit macht, dass man nicht mehr gewillt ist, für irgendetwas Geld zu bezahlen.
Das Interessante bei Radiohead ist ja, dass durchschnittlich in Deutschland 50 Euro Cent gezahlt wurden.
Für das Album oder pro Song?
Also die
konnten zahlen, was sie wollten.
Ja, sie konnten zahlen, was sie wollten. Radiohead ist danach mit dem Album doch wieder zur EMI gegangen und hat es dann nochmal normal veröffentlichen lassen.
Das war aber vorher geplant.
Ja, das war vorher geplant, aber du musst dir überlegen, dass sie gesagt haben, da draußen, wenn wir das jetzt so anbieten, und ihr könnt damit was machen, dann glauben wir, dass unsere Fans dafür zahlen werden.
Ja, sie haben aber ordentlich gezahlt. Also
in Deutschland war es im Durchschnitt 50 Euro.
Das ist ja doch die Frage, wie viel sie dann verkauft haben. Also wenn sie sehr viel mehr verkauft haben, hat es sich vielleicht gelohnt, oder?
Ja, 50 Euro Cent statt
16 oder was.
Ja. Nee, nach 16 natürlich nicht.
Aber es gibt dazu gab es irgendwie ein Interview auf Wired mit dem Sänger da von,
ja?
Von Radiohead. Wie hieß er nochmal? Vergessen. Egal. Jedenfalls, David Byrne hat ihn sozusagen interviewt. Das war irgendwie ganz interessant. Und der hat ihn dann auch gefragt, sag mal, was kriegt ihr eigentlich dafür? Habt ihr damit echt Geld verdient? Und er hat dann, glaube ich, keine Zahl genannt, aber er hat schon gesagt, also sie hätten damit schon relevante Kohle verdient. So, ne? Aber der Punkt ist doch, ich glaube, es sagt niemand, niemand sagt, was Musiker machen, ist wertlos und sie sollen dafür kein Geld bekommen. Ich glaube, da, glaube ich, stellt sich auch die Piratenpartei nicht hin und sagt, nein, das ist, soll alles frei sein, niemand soll dafür Geld bekommen. Ich glaube, der Konflikt ist doch der, es gibt diese Realität des Internets und es gibt die Realität der Tauschbörsen. Und alle nutzen das und es ist unglaublich bequem und es ist unglaublich nicht zu verhindern. Die Musikindustrie hat es bisher nicht geschafft und du sagst es aus, wir werden es nicht schaffen. So, dagegen gibt es das berechtigte Interesse, wie ich finde, von Musikern, Künstlern, ja, wir wollen aber irgendwie Geld für unsere Produkte kriegen. Wir wollen damit irgendwie Geld verdienen. So, und jetzt ist die Frage, wie macht man es? So, und euer Versuch jetzt zu sagen, okay, wir machen sozusagen wieder so eine Käseglocke, da habe ich die Zweifel, ob das funktioniert, weil das Internet existiert ja weiter.
Was willst du sonst machen? Ohne Käseglocke ist es so, dann lässt man es so, wie es ist. Dann verdient aber keiner mehr Geld damit. Also ich meine, es ist doch wahrscheinlich jetzt schon...
Wenn du ein Künstler auf der Straße, wenn der zur Deutschen Bank geht und sagt, ich habe jetzt irgendwie gestern 10 Euro eingenommen, weil ich so tolle Musik mache. Bitte gib mir mal 10.000 Euro Kredit, weil ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass ich ein Album aufnehme. Was macht dann die Deutsche Bank? Glaubst du, dass sie ihm die 10.000 Euro Kredit gibt, weil er so toll spielt? Also eigentlich, unsere Funktion ist eigentlich, dass wir Kredite geben. Das heißt, und wir wollen die natürlich, wir sagen auch nicht, du musst Zinsen zahlen, sondern wir sagen halt, du kriegst das Geld, wir machen mit dir das Produkt, wir helfen dir dabei und dafür wollen wir mitverdienen. Das ist unser Modell. Du kannst diesen Promotion-Wert, den kann ein Künstler, das ist ein Irrtum. Auf MySpace gibt es 90 Millionen Künstler oder Leute, die sich Künstler nennen. Es gibt vielleicht 3-4 Erfolgsgeschichten.
Also dann ist das, was jetzt wir sind Helden gemacht haben, also einfach sagen, wir brauchen kein Label mehr, wir vertreiben uns selbst, ist dann ein bisschen auch schäbig, weil sie quasi das, was ihnen geliehen wurde, nicht zurückzahlen. Also ich meine, das wird vertraglich schon in Ordnung sein.
Und es ist auch ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für die kleinen Künstler. Weil es ist natürlich immer so, dass du am Anfang, es ist nicht so, dass gleich mit jedem Album, wie zum Beispiel bei Tokyo Hotel, du gleich mit dem ersten Album einen riesen Erfolg hast. In der Regel hast du so viele Bands, die über ein bestimmtes Niveau nie hinwegkommen. Und natürlich brauchst du als ein Label eine andere Seite, die du schon groß gemacht hast oder die auch groß gewesen sind, als sie zu dir gekommen sind, die das Geld reinfließen, weil es ist irgendwie, das eine muss das andere decken. Natürlich hat Wir sind Helden, nachdem sie erfolgreich waren, kleine Bands mitfinanziert. Ne? Und das ist einfach, ich sag nicht, aber wir sind die Tollen, ich finde, dass die Majors ganz, ganz viel falsch machen, auf jeden Fall, dass wir daran arbeiten müssen, aber es ist einfach auch ein Punkt, dass wenn du sagst, ich mache alles frei, dann leben die großen Fische davon und die kleinen Künstler, die werden nicht davon leben können. Und irgendwann mal wird es Leute geben, die vielleicht neben ihrem Job gerne Musik machen, aber wovon Leute, die dann wirklich von Musik leben können, die neu entstehen, daran glaube ich nicht. Das wird sehr, sehr schwierig sein. Weil die Radios, woher kriegen die Radios die Songs? Werden die Radios so viele Leute einstellen, die jeden Tag Millionen Songs in MySpace durchhören, was sie für ihre Playlisten nutzen? Nee, dann haben wir wahrscheinlich 2050 immer noch die Hits der 90er und 80er Jahre.
Wie sieht das denn überhaupt aus mit Promotion zum Beispiel? Also das ist jetzt wieder, du sagst die Radios, das ist ja wieder so ein sehr klassischer Weg der Promotion. Ja. Ne? Funktioniert das heute noch gut, Musik übers Radio, oder muss man mittlerweile auch schon so Promotion-Strategien eben fürs Internet zum Beispiel entwickeln? Und wie funktionieren die?
Also du musst generell kann man sagen, dass wenn man sich so anschaut, wie eine Promotion aufgebaut ist, dass die zugunsten von, wir nennen es New Media, digital, online, sich verschiebt, definitiv. Also heute schon 40% der Promotion-Mitarbeiter arbeiten bei uns in New Media. und digital ist sogar eine eigene Abteilung, riesengroß. Das ist definitiv das Tool, das Kommunikationstool der Zukunft. Aber die Klasse.
Also das ist ja dann nicht derselbe Weg wie beim Radio, dass ich irgendwie hingehe und.
Nee, ich denke nur nah. Also ich finde das insgesamt. Ja, es ist insgesamt eine blöde. Es ist einfach insgesamt, also mit einem Mikro ist es einfach eine blöde, so diktatorische, doofe Situation. Es kann immer nur einer reden, aber das haben wir ja schon tausendmal diskutiert. Nee, anstrengend ist es nicht, nee.
Nee, genau. Also mich würde einfach mal interessieren, also es gibt ja zum Beispiel, wir können im Küchenradio keine Musik spielen. Also auch nicht die Musik, die uns gefällt, eben weil da natürlich irgendwie Rechte drauf sind und wir die nicht einfach spielen können. Und weil das auch für unser Format, zumindest war das, als wir angefangen haben, total kompliziert war, überhaupt herauszufinden, wie wir das anstellen sollen, wenn wir denn Musik spielen wollen. Das heißt, irgendwie ist das kompliziert und sind den Machern da, die da irgendwelche Formate, neue Formate anbieten, auch so ziemliche Hürden in den Weg gestellt. Mich würde einfach mal interessieren, wie macht man das denn digital? Also das ist ja nicht dasselbe wie Radio.
Also es gibt zwei Unterschiede. Also die Promotion, ohne dass Musik abgespielt wird, funktioniert eigentlich so wie Print auch. Also Künstler gibt Interview mit, was weiß ich, mit einem Blogger oder mit Bild.de, mit einer großen, und dann gibt es ein Feature. Oder Spiegel Online schreibt ihre Kritik. Das funktioniert genau gleich. Dann hast du natürlich recht, die Musik, aber das ist ein schwieriger Prozess, die ist auch immer wieder ein Streit mit der GEMA, also im Grunde genommen diejenigen, die das Geld für die Künstler, für die Copyrights einsammeln. Wer ist dafür zuständig, wer gibt die Rechte her? Die Gefahr im Internet ist natürlich auch, dass jeder alles spielt und dann keiner mehr der Künstler sein Geld nicht bekommt. Im deutschen Radio funktioniert das halt sehr gut. Also ein Künstler, der eine sehr erfolgreiche Radiosingle hat, kann davon schon gut leben. Und die gleiche Situation sollte es halt auch im Internet geben. Und dann hast du ganz schnell deutsche Situationen, dass alles so behördenhaft geregelt ist, dass natürlich kleine kreative Seiten wahrscheinlich darunter leiden. Ich muss ganz gestehen, ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, wie euer Vertrag oder Angebot, wie das dann jemals aussah, als ihr angefragt habt, wie dürfen wir Musik spielen. Aber ich will mich
nicht. So weit sind wir gerade, glaube ich, gar nicht gekommen. Es war nur so, dass damals noch Anwälte unterwegs waren, die alle möglichen, auch kleinen Blogger und irgendwie
Die sind aber heute mehr denn je unterwegs.
Verklagt haben. Und aber die Rechtslage ist heute, glaube ich, ein bisschen eindeutiger. Ich glaube, da ist jetzt bei uns so einem kleinen Projekt wie bei uns, wenn wir Rechte verletzen, müssen wir nicht Tausende von Euro zahlen, sondern das ist dann festgelegt auf 95,90 Euro oder irgendwie so.
Naja, es gibt jetzt dieses.
Egal, aber das ist jetzt Urheberrecht, das ist auch jetzt Philips Spezialgebiet, wir haben schon oft drüber geredet. Auf jeden Fall führt es dazu, dass wir keine Musik spielen können, ist aber nicht schlimm, weil jetzt reden wir eine ganze Stunde durch, ist auch gut. Früher hatten wir immer Musik.
Ist ja auch gut, es ist nur die Frage irgendwie, wenn jetzt jemand sagt irgendwie so, wir müssen neue Promotion-Wege finden irgendwie und wie machen wir das im Netz? Interviews ist ja schön, aber Musik will man hören, ja? Also Musik will man nicht lesen. Klar will ich gerne mal ein Interview über irgendeinen Musiker irgendwie gerne lesen, aber da muss ich die Musik wenigstens vorher mal gehört haben, sonst interessiert mich das überhaupt nicht, was er da erzählt irgendwie. Also ich muss dann schon denken, die Musik finde ich cool, die will ich irgendwie, da würde ich gerne mal wissen, was das für ein Typ ist oder so, ja. Und wie macht man das dann im Netz? Also klar, auf den Radioseiten, da gibt es dann sogenannte Playlists, da kann man dann irgendwie nachlesen, was im Radio gespielt wurde, ist auch nicht so richtig cool. Also so.
Also es läuft eigentlich darauf hinaus, auf wie immer große Verlage, große Unternehmen, mit denen gibt es dann halt Rahmendeals. Also YouTube, MySpace, mit denen haben wir uns ja auf dem weltweiten Deal geeinigt, die dürfen es dann spielen, da kannst du sowas anhören, ist ja auch überall so, unsere Künstler sind da drauf, Videos. Bei Amazon haben wir uns geeinigt, ich glaube es sind jetzt 60 Sekunden oder 30 Sekunden, da werden die Songs halt angespielt, kann man auch immer ein bisschen drüber streiten, wenn du eine kreative Band hast wie Arcade Fire und die dann eine Minute Intro Gitarre spielen, dann hörst du von dem Song gar nichts. Und die gleiche, also es ist nicht einfach, die gleiche Regelung, es ist eigentlich noch schwieriger, weil heutzutage ja im Internet, es geht nicht nur mehr ums Hören, sondern eigentlich auch ums Sehen. Also sprich, es geht um Videos. Das ist jetzt eigentlich der nächste Schritt, dass die Menschen wirklich nicht nur den Song hören wollen, die wollen es auch anschauen. Und da sind wir gerade dabei,
wenn das stimmt, was du sagst, dann ist das, wenn wir mal dazu kommen, vielleicht setzt ihr euch nicht durch, dass dann irgendwie doch alles umsonst ist, die Musik umsonst kopiert werden kann. Das würde ja heißen, dass es auch keine Künstlerförderung mehr gibt. Das ist ja das, was du gesagt hast. Ne? Ihr fördert auch Künstler.
Also es muss jemand
aus
anders übernehmen.
Aus neun wird nichts erzählt, da wird dann ein kommerzieller Erfolg und finanziert die anderen mit. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass es danach einen wahnsinnigen Qualitätsverlust gäbe. Also es gäbe einfach keine gute Musik mehr.
Also man kann natürlich sagen,
spätestens dann sozusagen müsste die Gesellschaft doch so weit sein, das zu verstehen, dass man dafür
Geld vielleicht ist muss. Es ja, also hat man ja oft, ne, also dass du erst durch eine große, also ist jetzt sehr radikal, aber durch eine Depression gehen musst, dass sich wieder was entsteht und neu entwickelt. Das versuchen wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht erst ganz runter, um dann vielleicht gar nicht mehr da zu sein und jemand anders kommt, dann hat die leuchtende Idee. Kann sein, dass es diese Entwicklung so sein muss.
Aber ich meine, es war dir der Reichtum an Musik war doch ja wohl noch nie so groß wie im Internetzeitalter, oder? Also ich meine, die Vielfalt ist doch explodiert.
Die Relevanz von Musik im Alltag ist, glaube ich, hast du vollkommen recht, noch nie so groß gewesen. Aber macht die Musik vielleicht auch hier und da beliebig. Ne? Also wenn dein Handy mit dem neuesten Hit klingelt, irgendwann mal, ich habe mein Handy wieder umgestellt. Zumindest, ich habe so ein Oldschool-Klingel, weil ich es nicht mehr hören konnte.
Ja, aber ich meine auch, weil diese Argumentation, wir haben Künstler gefördert und deswegen sind auch neue entstanden, die, finde ich, verfängt insofern nicht, als dass auch die reine Anzahl der Bands und die Vielfalt der Musik, die jetzt durch das Internet existiert, doch explodiert ist, also größer geworden ist denn je ohne oder völlig an diesen Majors vorbei.
Ja gut, aber du musst natürlich schauen, dass diese Bands im Moment, du musst dir wahrscheinlich angucken, wie lange gibt's die und welche Qualität hat es. Ne? Also ich gebe dir recht, dass wahrscheinlich hat jede Klasse 3-4 coole Jungs, die Musik aufnehmen und die werden das halt heutzutage gleich ins Netz stellen. Nur, die Frage ist, entsteht daraus wirklich eine relevante Musik, eine Kultur, die auch Qualität hat? Weil das ist ein ganz anderer Schritt. Ne? Also was aufzunehmen und ins Netz zu laden, ist heute in der Tat überhaupt gar kein Problem mehr. Dadurch entsteht ja auch diese Masse. Aber warum kommen denn aus 40 Millionen MySpace-Bands nur 3 Erfolgsgeschichten? Weil jeder da was reinlädt. Und das nicht alles Qualität ist. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Künstler auch, die ein unglaubliches Talent haben. Aber irgendjemand muss sie halt da aus der Masse rausziehen und ihnen helfen, ihnen die Möglichkeit geben. Es gibt immer wieder Künstler, die es auch alleine schaffen werden. Und ich glaube auch, dass, weil es ist ja wahrscheinlich überall so in Kunst, dass auch Leiden zu Kunst führen kann. Es muss ja jetzt nicht immer so sein, dass alle mit ganz viel Geld ausgestattet werden und dann entsteht Kunst. Daran glaube ich jetzt auch nicht.
Filter sozusagen. Ja. Und dafür ist ja dann auch wieder, und da käme ich ja schon wieder zu diesem Promotion zurück sozusagen, du sagst, wir machen das jetzt mit MySpace und YouTube, aber das sind ja keine Spezialisten, das sind ja nicht Leute, denen ich vertraue, wo ich sagen würde, die treffen eine gute Auswahl für mich.
Okay, aber die Argumentation, glaube ich, es gibt noch so eine andere Argumentation, die sagt, diese ganze Musikbranche differenziert sich unglaublich aus. Früher gab es die Majors, die haben alles gemacht. So, jetzt gibt es unendlich viele Firmen, die machen immer nur einen Teil von dem, was die Majors früher gemacht haben. Ein bisschen, die eine machen nur Marketing, die andere machen nur Konzerte, die dritten machen nur A&R, suchen sozusagen ihre Leute, die fünften, die Bands machen es selber, vertreiben ihre Sachen selber übers Internet. Also da gibt es für das, was die Majors früher gemacht haben, da gibt es jetzt ganz viele kleine Tausende Firmen, so, die diese Aufgabe zum Teil übernehmen. Das führt natürlich zu einer unglaublichen Zersplitterung und auch zu einer Zersplitterung des Umsatzes. War der früher bei den 5 Großen, so verteilt sich jetzt ein signifikanter Teil dieses Umsatzkuchens auf lauter tausende kleine Firmen. Und das führt natürlich dazu, dass bei den Majors an den Umsatz dann irgendwann weniger hängen bleibt. Jetzt kann es sein, dass ihr das nicht so toll findet, aber das heißt ja nicht automatisch, dass nur, weil ihr einen großen Teil von dem, was ihr bisher gemacht habt, an kleine Firmen abgeben müsst, dass nur deshalb keine qualitative Musik mehr auf den Markt kommt und die Verbraucher keine Möglichkeit haben, mehr neue Bands und tolle Bands zu entdecken.
Ja, so ist die Situation eigentlich gar nicht. Wenn du heute dir mal anschaust, wie viele Indie-Labels es gibt, zum Beispiel Patrick Wagner, der früher Kitty Yo gemacht hat, jetzt Louisville, dann leiden die meisten eigentlich unter der schleichenden Insolvenz. Weil das deutsche System supportet keine kleinen Firmen. Es ist echt schwierig. Und darunter leiden die. Ne? Also wenn man sich das mal genau anschauen würde, in England ist es ein bisschen anders, aber in Deutschland gibt es fast kein gesundes, sogenanntes Indie. Ne? Selbst die Vertriebe wie SPV, die kämpfen heute ums Überleben. Also diese Zersplitterung findet nur statt auf sag ich mal, auf breiten, großen Schultern. Ein Hot Action von den Ärzten, basierend auf den Ärzten, splittert sich ab. Die Toten Hosen haben sich abgesplittert. Ein Xavier Naidoo splittert sich gerade ab. Eine Madonna sagt, ich brauche Warner nicht mehr, ich gehe zu Live Nation. Auf dieser Ebene stimmt es. Aber das sind keine kleinen Firmen, die dann entstehen. Das sind große, wohlhabende Firmen. Kleine Firmen, die Musik von Anfang an supporten, haben es ganz, ganz schwer.
Kann ich so machen? Ja. Hm? Wie viel Zeit haben wir noch eigentlich?
Gar keine.
Ich wollte eigentlich noch, können wir noch ein bisschen über Musik an sich sprechen? Ja. Oder ist,
ja.
Danke.
Anstatt immer nur über. Also ich würde gerne mal wissen, warum es in England so viele gute Popmusik gibt, seit 40 Jahren. Ja. Habe ich mir nie erklären können, weil ja das ja vom, also Deutschland ist jetzt auch nicht kleiner oder so. Ja, und im Vergleich zu Deutschland. Warum England? Warum gibt es Leute wie Amy Winehouse oder so? Kann es die nur in England geben?
Also es ist natürlich... Also erstmal freuen wir uns, dass wir England haben, weil Universal sehr, sehr stark in England ist, sehr gut funktioniert. Deswegen hilft uns das natürlich auch. Aber wir stellen uns die Frage natürlich auch, ein Land, das 30% weniger Bevölkerung hat, macht doppelt so viel. Dann ist es ein ganz langer Weg.
Aber die Engländer sind ja nicht musikalischer, sagen wir mal zum Beispiel.
Nein, aber es fängt sicherlich mit der Sprache an. Dass ihre Muttersprache von Anfang an die Chance hatte, weltweit gehört zu werden und auch verstanden zu werden. Das betrifft jetzt nicht die ganze Welt, aber Amerika natürlich. Du hast gleich große Märkte gehabt, wo diese Musik gehört und verstanden wurde. Dann hat die Musik, und ich weiß auch nicht, was die Henne oder das Ei, was war zuerst da, die Musik hat eine unfassbare Relevanz in diesem Land.
Ja, ne?
Wenn du die Medien liest, wenn du den Journalismus betrachtest, welche Personen über Musik schreiben, welche Personen sich mit Musik beschäftigen, die TV-Shows, es gibt kein Land, das so viel TV-Primetime-Shows hat, wo Musik eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das ist bei uns ja vorbei, bei uns gibt es Schlager-Volksmusik jeden Abend. Und dann sowas wie Wetten, das und vielleicht noch TV Total oder so.
Du, lass uns mal... Warte mal, ja?
Wir müssen auch mal hören.
Ich komme jetzt.
Ja, wieder. Du bist ja, sowieso immer dabei.
Jetzt müssen wir reinkriegen, ja? Das geht uns ja. Jetzt wieder besser. Es liegt an dir, dass wir jetzt so spät sind.
Tschüss. Ja, tut mir leid. Ich habe mich schon tausendmal entschuldigt. Mehr kann ich nicht machen.
Ja, richtig aus. Ja.
Tschüss. Und hat es denn vielleicht auch ökonomische Gründe oder so, was du eben gesagt hast, dass zum Beispiel Indie-Labels in... Ja. Frage ich mich. Also weiß ich
nicht, dass sie das,
in Großbritannien leichter haben als bei uns.
Zum Beispiel eine Band wie Franz Ferdinand, die ist groß geworden über ein Indie. Oder noch interessanter war eigentlich The Killers, weil The Killers ist eine Band aus Las Vegas, ist groß geworden über ein englisches Indie. Der Vorteil, den die englischen Indies hatten, war, dass wenn sie eine Band groß gemacht hat, dann hat es nicht nur in ihrem eigenen Land, im größten Markt, relativ schnell zu sag ich mal, einer interessanten Wirtschaftsgröße gelangt, sondern es war meistens auch immer gleich ein weltweiter Erfolg da oder zumindest eine Erfolgsgeschichte in Amerika. Bei uns ist es so, wir kämpfen immer mit, wenn wir sagen, deutschen Künstlern, sollen sie jetzt Englisch singen oder sollen sie Deutsch singen? Jeder sagt immer, Deutsch ist wichtig, emotionale Nähe zu den Konsumenten, aber wenn du das machst, bist du begrenzt. Ausnahmen sind wirklich jetzt Rammstein und Tokyo Hotel, sonst gab es das eigentlich noch nicht. Oder Kraftwerk, aus anderen Gründen, aber die waren auch jetzt nicht weltweit so kommerziell gesehen so erfolgreich. Aber in der Regel... Das ist ja auch das große Problem von Herbert Grönemeyer oder Xavier Naidoo. Die sind dann begrenzt. Die verkaufen dann sehr, sehr viel Platten, aber für Deutschland. Eine Band aus England, die diesen Stellenwert hat wie Grönemeyer, die verkaufen gleich das Zehnfache.
Ach so, meinst du da. Und dann ist es natürlich auch leichter, dort zu fördern, mit der Kohle, die da reinkommt.
Es ist leichter zu fördern. Es sind Indies, die stärker investieren können. Dann entsteht auch eine größere Nachfrage nach Information, nach qualitativer, wertvoller Information. Ich meine auch so Bücher wie wie heißt er denn nochmal? High Fidelity, die entstehen aus England. Ne? ich weiß gar nicht, ob es, natürlich gibt es bei uns bestimmt auch Nerds, die so verrückt sind und solche Platten sammeln. Aber diese Kultur, dieser Journalismus, der entsteht da. Dann entsteht daraus natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, es ist interessanter, es ist mutiger und was ich euch am Anfang gesagt habe, es geht jetzt so weit, dass die Engländer amerikanische Bands bei sich unter Vertrag nehmen. Weil es für sie finanziell ein kleineres Risiko ist als für ein amerikanisches Fonds.
Ich könnte mir vorstellen, dass es noch andere Gründe gibt, also zum Beispiel Amy Winehouse, ja, die ist so bereit, sich so zu verbrennen für ihre Kunst. Mhm. Ja, also so, ich meine, man muss wirklich hoffen, dass sie das überlebt, ja, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, also eine gewisse Chance gibt es, dass die halt nicht 30 wird, wenn die so weiterlebt.
Ja, das Alter ist 27.
Ja, diese Radikalität, ja. Also da auch bereit zu sein, sich selber zugrunde zu richten, von so, aus dieser Radikalität, da gibt es, glaube ich, in England besonders viele von, glaube ich. Damit hat es zu tun. Und deswegen gibt es auch einfach gute Künstler, die brennen dann halt. Und wenn Amy Winehouse dann irgendwann mal Erfolg hat mit ihrer Rehabilitation und keine Drogen mehr nimmt, wird wahrscheinlich auch ihre Musik nicht mehr ganz so gut sein.
Also es ist ja sowieso, dass Kunst am Rande, wie soll ich sagen, der Tragödie fasziniert ja immer, ist ja durchweg. Ist ja egal, ob es jetzt Malerei oder Schriftstellerei ist. Aber Musik hast du vollkommen recht. Gibt es in Deutschland nicht. Ich kenne niemanden, der auf diesem Grad wandelt. Ob das jetzt, vielleicht ist es wirklich, woher kommt es? Das ist eine gute Frage. Ne? Also weil in Amerika, da gab es das halt dann mal in einer gewissen Zeit. Kurt Cobain war natürlich dann Idol und auch früher Jimi Hendrix und so. Aber danach gab es das in Amerika auch nicht mehr.
Die sind jetzt alle vegetarisch und essen gar kein Fett und Zucker mehr und Alkohol schon gar nicht und alles andere sowieso nicht. Ja.
Einfach glaube ich auch, weil diese selbstzerstörerische, so eine Revoluzzer-Attitüde, ich glaube, die...
Aber die Briten sind ja dann auch...
Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert oder ob das vorbei ist, ob das so ein General...
Na, ich glaube schon, dass... Also, ja, es ist interessant. Also du hast immer wieder Jugendkultur, da waren die Engländer natürlich schon immer weit. Punk und Mods, also die haben schon viel immer bewegt. Und es gab es jetzt bei uns in Deutschland auch der deutsche Hip-Hop, der auch eine gewisse Rolle gespielt hat, der auch irgendwann mal, ich glaube fest daran, dass er in den nächsten paar Jahren verschwinden wird, weil diese Generation von Jugendlichen, die wird älter werden und wird es nicht mehr interessant finden und die Neuen, die werden sich wieder abgrenzen wollen. Aber ich glaube generell schon noch, dass es dass dieses Revoluzzer in bestimmten Jahren, dass das da noch eine Rolle spielt.
Aber was zum Beispiel gegen was revoltiert Tokyo Hotel?
Na gut, also Tokyo Hotel.
Was brechen die gegen? Was wehren die sich? Was wollen die durchschlagen? Was wollen die anders machen?
Naja gut, Tokyo Hotel, gut, jetzt kenne ich die Jungs nicht, ich will jetzt nicht für die sprechen. Aber ich glaube, das, was die, man muss ein bisschen definieren, Tokyo Hotel Zielgruppe ist nur weiblich und ist wirklich nur in dem 12 bis 16 Jahre.
Also eine typische Boygroup, die es immer wieder gibt und die immer wieder neu generiert
und
die ist werden.
Halt, früher war es halt die Backstreet Boys, die haben Pop gemacht. Jetzt ist es natürlich auch so die Tokyo Hotel, was eigentlich kann man es an Bill festmachen, an dem Frontmann. Selbst sein Bruder Tom, den auch noch alle super finden, ist es eigentlich Bill. Er ist eigentlich für die Mädchen asexuell. Ne, das fasziniert die. Das, glaube ich, das hat was mit dem Alter zu tun, dass du dich von deinem Elternhaus abstößt, dass du selber nicht weißt, was passiert mit meinem Körper, wie fühle ich mich. Du bist, also es ist viel mehr als das nur die Musik. Die Musik, gebe ich dir vollkommen recht, hat nichts von Revolution, auch wenn sie darüber singen oder so. Das ist,
ich erinnere dir immer so ein bisschen an so bestimmte Manga-Figuren auch. Kima, du musst ans Telefon. Ja. Weil die, dieses... Der Frontmann ist wirklich wie ein Mädchen. Also der legt sich nicht fest, ob er ein Typ ist oder eine Frau eigentlich, ja, und sagt auch immer so, ich werde mich, also der hat offiziell auch keine Freundin und auch keinen Freund, der ist auch nicht schwul und der ist auch nicht hetero, der ist einfach so dazwischen, so dieses kleine Eingeschlossene. So, ich glaube, wir machen jetzt sowieso jetzt mal Schluss, ne?
Jetzt kommt.
Herzlichen Dank.
Jetzt kommt hier die Telefonkonferenz. Ja. So, was hast du gesagt?
Ich nehme den Schnaps mit. Oder willst du den mitnehmen?
Ach so.
Ich meine,
lass mal, zeig mal, was ist denn das?
Ich verspreche ihn nicht zu öffnen, aber wir müssen ihn auch mal trinken.
Also Mansinte.
Absinth ist es.
Mansinte ist Absinth?
Das ein Absinth ist...
Marilyn Manson Absinth.
Ja, oh Gott, oh Gott. Daraus entsteht ein Mansinth.
Hast du den mal probiert?
Ja, das sah ich da so aus danach.
Also ist der handsigniert oder hat er den schon mal getrunken?
Es ist, die Geschichte ist sehr lustig. Er liebt Absinth. Vielleicht kann man auch sagen, er ist süchtig nach Absinth. Und er trinkt den Absinth von einer französisch-schweizerischen, glaube ich. Wir gucken, hier ist sogar Deutschland oder so. Aber ich glaube, es ist eigentlich originär, es ist eine französische Distillerie, die den herstellt. Und die haben ihm 100 Mischungen zusammengestellt, damit er sich eine aussucht für ihn. Und die Wahl ist dann, nachdem er, glaube ich, 4x100 Flaschen getrunken hat, irgendwann mal auf den gefallen. Weil er sich am Ende immer nicht erinnern konnte, wie die Flasche 1 geschmeckt hat. Aber,
und das vertreibt er jetzt unter seinem Namen, oder
wie? Genau, also das vertreibt die Firma unter seinem Namen. Er kriegt da wahrscheinlich Lizenz oder so. Aber die hat in der Tat hat er gerade einen Preis gewonnen. Es gibt so eine, wie soll man das nennen? Schnaps Award. Schnaps Award in San Francisco. Nein, ich dachte mir.
Das ist die goldene Kamera.
Das ist, was immer ihr damit machen wollt.
Wir können ihn ja trinken, wenn Cindy wieder da ist. Wir wollten noch mal.
Trinken genau. Ist auf jeden Fall. Also es ist natürlich, viele sagen, also sowas Besonderes möchte ich mir halten und dann in 10 Jahren auf eBay für 20.000 versteigern. Aber sowas muss man eigentlich auch
so trinken. Denken wir nicht.
So denken wir nicht. Aber du hast ihn auch schon getrunken. Ja.
Ja. Auf der Vertriebstagung.
Super. Herzlichen Dank.
Ja, super.
Gern geschehen.
Ja, das war Küchenradio.
Wir sehen uns auf jeden Fall mal, oder?
Ja, klar.
Ausgehen.
Ja, dann, klar. Wir kommen dann einfach mit, wenn du mit Katja.
Genau, wir hängen uns da hinten ran.
Ja, aber das hat ja seit, ich bin mehr mit dir ausgegangen als mit Katja, zumindest in den letzten 2 Jahren.
Das liegt aber auch an Katja.
Stimmt. Aber das Schöne war immer, dass immer, wenn ich Katja, das hat immer ganz gut funktioniert, das System. Mhm. Wenn ich Katja eingeladen habe, bist du zumindest immer gekommen.
Einmal war es, oder?
War das nur einmal?
Ja.
Nee, kein Ohrhasen war über deinen Freund.
Ja,
über
stimmt, hast du recht.
Ja, genau.
Ja.
Also, ja.
Aber da war ja Katja auch dabei. Das ist nur früher gegangen.
Ach so, die war da?
Waren wir nicht zusammen in Cookies?
Ja.
Ja,
das war sie aber, auch
da. Da war sie gegangen. Und dann sind wir noch zusammen ins Weekend.
Okay, also. So, das war Küchenradio 156. Tschüss. Nächste Woche feiern wir 3. Geburtstag.
Ja. Hast du jetzt ausgemacht?
Ja,
jetzt machst du wieder.